Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Das ist eine Aussage eines französischen Philosophen von vor 200 Jahren. Der Philosoph hieß Rousseau, Jacques Rousseau. Und er hatte die Überzeugung, dass der Mensch im Innersten seines Wesens gut ist. Dass wenn man alle Einflüsse des Menschen wegnehmen würde, die Gesellschaft, die Religion, alle Vorstellungen, die dem Menschen zugetragen werden, dass der Mensch in voller Schönheit erstrahlen würde. Dass der gute Kern des Menschen hervorscheinen würde. Rousseau meinte also, dass der Mensch von Natur aus frei und gut ist und das gerade erst eben durch die Prägung, durch die Gesellschaft, durch die Religion, der Mensch gefesselt und verunreinigt wird. Und Rousseau hatte deshalb eine weitere Grundüberzeugung. Und zwar hat er daraus geschlossen, dass der Mensch sich selbst finden muss und dass er auf seine innere Stimme hören muss. Alle Dinge wegzunehmen und dann dem Menschen Freiheit zu geben, damit er sich selbst findet, damit er auf seine innere Stimme hören kann. Es bedeutete Glück und Erfüllung würde der Mensch dann finden, wenn er unabhängig wäre, wenn er seinem eigenen Willen folgen könnte. Und es hieß, Rousseau war überzeugt, das ist echte Freiheit, dass mein Wille geschehen kann. Seitdem sind 200 Jahre vergangen, aber Rousseaus Gedanken wurden weiterentwickelt, darauf wurde aufgebaut, hat verschiedene Formen angenommen und heute finden wir das überall wieder im Denken unserer Gesellschaft, in den Aussagen von folge deinem Herzen, tu, was du wirklich willst, fühl dich frei, lass dich nicht aufhalten oder in den Worten einer bekannten Kleidermarke, just do it. Die Hauptsache ist, du erfüllst deinen Willen, dann findest du wirkliche Freiheit und Erfüllung. Und in gewisser Weise wissen wir alle, das geht nur eingeschränkt, weil wir miteinander leben müssen. Aber dieses Grundprinzip dahinter ist unumstößlich. Es ist etwas, was die allermeisten Menschen als Grundvoraussetzung nehmen für ihr Leben. Mein Wille geschehe. Wenn wir aber in Gottes Wort schauen und auch in das Gebet, das Vaterunser, was wir die letzten Wochen angesehen haben und auch heute weiterführen werden, dann sehen wir, dass Jesus seinen Jüngern, die in seinem Reich leben, eine ganz andere Perspektive lehrt. Er lehrt sie zu beten und zum Vater zu sprechen, zu beten, Vater, dein Wille geschehe. Und ich möchte beten für uns heute Abend, dass wir dieser Bitte näher kommen dürfen, dass wir mehr verstehen als Nachfolger Jesu, was diese Bitte bedeutet und was es mit ihr auf sich hat. Ich bete mit uns. Unser Vater, wir wollen dir danken dafür, dass wir uns heute Abend hier versammeln dürfen als deine Gemeinde, als deine Kinder, die zu dir beten dürfen, die freien Zugang zu dir haben. Und wir wollen heute Abend hören, was dein Wort zu sagen hat, worauf es wirklich ankommt, dass es darum geht, auf dich ausgerichtet zu sein und deinen Willen zu erbitten, deinen Willen zu tun, im Vertrauen darauf, dass du es gut machst und gut meinst. Wir wollen dich bitten, dass du uns Verständnis schenkst und den Glauben, deinem Wort zu folgen. Amen. Ich möchte die ersten Aussagen von Jesus aus dem Vaterunser noch einmal vorlesen zur Einführung und zur Überleitung. Und zwar lesen wir Matthäus 6, die ersten Zeilen aus dem Vaterunser, das wir uns genauer anschauen. Und zwar spricht dort Jesus zu seinen Jüngern in Vers 9, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dieser ganze erste Block, das wurde bereits von den Predigern der letzten Wochen herausgestellt, fokussieren sich auf das Anliegen Gottes. Jesus lehrt seine Jünger zu beten und zeigt ihnen, was es bedeutet, mit Gott im Verhältnis zu sein, in Beziehung zu stehen. Und er zeigt ihnen, es beginnt immer damit, zu verstehen, dass es in allererster Linie um die Anliegen Gottes geht. Darum, dass sein Name geheiligt wird, dass sein Reich kommt und dass sein Wille geschieht. Diese dritte Bitte, die wollen wir uns heute genauer anschauen. diese Bitte darum, dass Gottes Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutete, dass die Anliegen der Jünger, die später kommen würden und wie wir die nächsten Wochen anschauen werden, dass sie durch diese Linse betrachtet werden sollten von Gottes eigenen Anliegen. Die Anliegen der Jünger und auch von uns heute sollten durch den Blick auf Gottes Anliegen transformiert und verändert werden. Und dasselbe sollte auch das Gebet tun, was wir heute uns anschauen, die Bitte darum, dass Gott seinen Willen umsetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass wir ganz viel über diese Bitte sagen könnten. Wir sehen von vorne bis hinten, durch die ganze Bibel hindurch, so vieles über den Willen Gottes. Und ich möchte heute aber auf zwei Aspekte eingehen, die wir in Jesus' Leben selbst sehen. Er, der seine Jünger beigebracht hat zu beten, er selbst zeigt ganz viel und offenbart ganz vieles über sein Verhältnis zu dem Willen Gottes. Und so lernen wir, glaube ich, was es bedeutet, um diesen Willen zu bitten. Und so wollen wir uns Jesus zuwenden, den wir in den Evangelien sehr gut kennenlernen. Wir haben die vier Evangelien im Neuen Testament. Und jedes dieser Evangelien hat eine ganz eigene Perspektive auf das Leben Jesu. Jeder Evangelist hat einen eigenen Fokus auf das, was Jesus getan hat und wer er war. Aber alle zeigen uns Jesus als den verheißenen Retter Israels. Alle Evangelien zeigen uns, dass Jesus derjenige ist, der Israel verheißen worden war in den alten Schriften im Alten Testament und der Messias, der Retter, der Erlöser sein sollte für das Volk. Was wir außerdem sehen, zum Beispiel Markus 1,1, ist, dass Jesus ganz Sohn Gottes war. Jesus ist der ewige Sohn, der auf die Erde gekommen ist als Mensch. Und dieser ewige Sohn Gottes ist auch ganz Mensch. So lernen wir ihn kennen in den Evangelien auf unterschiedlichste Weise. Sehen wir, wie Jesus selbst Mensch wurde und Menschliches durchlebte, so wie wir. Warum ist das relevant? Weil es uns zeigt, wie wir selbst mit dem Willen Gottes umgehen dürfen. Wie sah sein Leben also aus? Hat er sich selbst verwirklicht? Lebte er nach dem Motto, ich baue meinen eigenen Willen aus, ich suche meine eigene Erfüllung, diene mir selbst, lass mir andere dienen? Was wir in den Evangelien sehen, ist wieder und wieder, dass Jesus gekommen ist, um sich dem Willen des Vaters unterzuordnen. Zum Beispiel lesen wir im Johannesevangelium von einem Treffen von Jesus und einer Samaritanerin, einer ganz bekannten Begebenheit. Dort in Johannes 4 trifft er diese Frau und offenbart sich ihr als der Retter Israels. Er zeigt ihr durch seine Lehre, er ist der verheißene Retter und bei ihm ist echtes Leben zu finden. Er selbst ist die Quelle lebendigen Wassers. Und dann kommen seine Jünger zurück, nachdem er dieses Gespräch geführt hat. Sie hatten davor eine lange Reise vor sich gehabt, waren lange unterwegs. Die Jünger sind in ins Dorf gegangen und haben Essen besorgt. Und sie kommen zurück zu Jesus und fragen, ob er nicht Hunger hat und etwas essen möchte. Und dort antwortet Jesus in Johannes 4,34: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Nur zwei Kapitel später, im selben Evangelium, erklärt Jesus weiter: Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus war dem Willen Gottes in allem gehorsam. Er selbst lebte den Willen Gottes vollkommen aus. Wir sehen es in zweierlei Hinsicht. Einerseits lebte er nach dem Willen Gottes offenbart in seinem Wort, in seinen Geboten. Er übertrat kein einziges Gebot, kein Gesetz. Er lebte entsprechend des Wesens Gottes. Und in zweiter Hinsicht ordnete sich Jesus der Führung des Vaters unter. Er vertraute sein eigenes Leben der Führung Gottes an. Er wusste, was Gott von ihm wollte und ging diesen Weg gehorsam. Und was wir in diesen zwei Bibelstellen so eindeutig sehen und so deutlich sehen, ist, dass Jesus als dieser Mensch davon lebte, den Willen des Vaters zu tun. Er lebte davon, den Willen des Vaters zu tun. Das bedeutete nicht, dass einfach alles leichter wurde. Wir wissen, wohin der Wille Gottes Jesus führte. Im Lukas-Evangelium, in einem anderen Evangelium von dem Evangelisten Lukas, lesen wir von dem Passafest, was Jesus feierte, kurz vor seinem Tod. Jesus feiert dort mit seinen Jüngern, er zieht nach Jerusalem hinauf, sie versammeln sich dort, er setzt das Abendmahl ein und dann verlässt Jesus diesen Ort und geht mit einer kleineren Gruppe von Jüngern in den Garten Gethsemane, um dort zu beten. Und der Evangelist Lukas erzählt von dieser Gegebenheit in Lukas 22, 41 bis 44. Dort lesen wir: Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wir lesen hier von der inneren Zerrissenheit Jesu zu diesem Zeitpunkt. Der Wille Gottes war es, der ihn in diesen Garten geführt hat. Und er wusste, dass der Wille Gottes war, dass er als der Gottmensch, als der Messias, der Retter Israels, ans Kreuz gehen müsste, nicht einfach nur um einen grausamen Tod zu sterben, sondern dort den Zorn Gottes über die Sünde der Menschen zu tragen. Und wir sehen, wie hier Jesus sein eigenes Verlangen, dieses Menschsein ringt mit dem Willen Gottes. Und er letzten Endes sagt: Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschehe, denn ich weiß, dass dein Plan gut ist. Das heißt, Jesus beugte sich dem Willen des Vaters und er ging durch den Schatten des Todes, weil er wusste, dass der Wille des Vaters gut ist. Nur kurze Zeit später wurde Jesus zu Unrecht verurteilt, ans Kreuz genagelt und hingerichtet. Und hierin haben wir die schönste Botschaft. Der Wille des Vaters war für Jesus in diesem Moment fast untragbar, aber er führte ihn zu einem wunderbaren Ergebnis. Und später sehen wir, dass er gestorben und dann aber auferstanden ist und dass das Ende Herrlichkeit war. Das war das Endziel des Willens des Vaters. Ich denke, wir können zwei Dinge aus Jesus eigenem Leben lernen, wenn wir uns mit dem Willen Gottes beschäftigen. Das erste ist, dass wir anerkennen dürfen und müssen, dass das Beste für uns Menschen ist, uns dem Willen Gottes unterzuordnen. So wie Jesus unter dem Willen Gottes lebte, seinen Geboten gehorchte, vollkommen im Einklang damit lebte, so sind wir dazu aufgefordert und dazu eingeladen, in diesem Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes ein erfülltes und echt gutes Leben, ein gesegnetes Leben zu finden. Und wir finden diesen Willen nicht irgendwo verborgen, dass wir ihn suchen müssten, dass wir weit gehen müssten, sondern wir haben ihn niedergeschrieben in seinem Wort. Wir haben ihn niedergeschrieben in der Bibel. Ich denke, hier gäbe es so viele Dinge dazu zu sagen. Wir haben heute Morgen darüber nachgedacht, wie der Wille Gottes aussieht, wenn es um die Nächstenliebe in der Gemeinde geht. Wir haben darüber nachgedacht, letzte Woche im Morgengottesdienst, wie der Wille Gottes aussieht für die Ledigen und die Verheirateten. Wir denken immer wieder über den Willen Gottes nach. Aber ich denke, eine Sache hindert uns ganz oft daran, den Willen Gottes dann auch zu tun. Ich denke, es hängt damit zusammen, dass wir oft nicht glauben, dass der Wille Gottes gut ist. Oftmals wissen wir, was der Wille Gottes ist. Aber wir glauben nicht, dass dieser Wille wirklich das Beste für unser Leben ist. Wir glauben, unsere eigenen Wege gehen zu müssen. Wir glauben, unseren eigenen Willen umsetzen zu müssen, um wirklich gutes Leben zu haben. unsere Vorfahren Adam und Eva, so lesen wir, sie glaubten der Lüge, dass Gott es nicht gut mit ihnen meinte. Und das war der Grund, warum sie sich von Gott abwandten und sein Wort brachen, sein Wort übertreteten. Sie waren die ersten Menschen, die entschieden, unser Wille geschieht. Unser Wille geschehe. Und die Folge davon war Tod und Leid und Trennung von Gott. Und seitdem ist dieses Misstrauen tief verankert in den unterschiedlichsten Formen. Es ist Teil von unserem alltäglichen Leben als sündige, gefallene Menschen. Und selbst wir als Christen, die wir Jesus nachfolgen, kämpfen mit diesem Misstrauen an verschiedener Stelle. Und ich glaube, an Jesus sehen wir uns herausgefordert, Gottes Willen wirklich zu vertrauen, darauf zu vertrauen, dass dieser Wille wirklich gut ist für uns. Manchmal empfinden wir Gottes Gebote, seine gute Weisung, als Fesseln. Und dabei sind sie eigentlich Schutz für uns. Stell dir ein Kind vor, das unbedingt über die Straße rennen will. Es will frei sein, aber die Mutter hält das Kind, weil ein Auto zugefahren kommt. Das Kind sieht es vielleicht gar nicht. Aber es ist gut dort, wo die Mutter es hält. Es fühlt sich an wie eine Einschränkung, aber in Wirklichkeit rettet diese Einschränkung das Kind vor dem Tod. Und so ist es mit Gottes Willen. Sein Wille bewahrt uns vor dem Tod und führt uns ins Leben. Aber ich denke, dass Jesus' Umgang mit Gottes Willen uns noch was anderes zeigt. Und zwar sehen wir ganz oft uns in Situationen, in die uns Gott führt, bei denen wir uns fragen, warum Gott, warum sind wir hier? Warum bin ich in dieser Situation? Was daran soll deinem Willen entsprechen? Das ist nicht der offenbarte Wille Gottes, sondern es ist Gottes Vorhersehung für unser Leben, die uns in verschiedene Situationen führt. Wir sehen das bei Jesus in diesem Garten Gethsemane. Der Unterschied ist, dass wir oftmals nicht sehen, wo das Ziel genau ist, was unmittelbar daraus entsteht. Aber wir dürfen in diesen Momenten lernen, wie Jesus zu sagen, nicht mein Wille, wie ich denke, das gut wäre, sondern dein Wille geschehe, Gott. Manchmal fühlt sich das dann an wie eine Operation. Ich glaube, die wenigsten finden es wirklich toll, operiert zu werden. Hilflos auf einem Tisch zu liegen und aufgeschnitten zu werden. Aber der Chirurg, der es macht, der weiß, es ist notwendig, um geheilt zu werden. Es ist gut. Und so ist es, wie Gott manchmal uns durch Schmerzen führt und wir nicht genau verstehen, was passiert. Wir darauf vertrauen dürfen, es ist trotzdem gut und es dient einem Zweck. Es ist manchmal ein schmerzhafter Weg, der Wille Gottes für unser Leben. Aber es ist gut, dann zu lernen, zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner, Herr. Und ich will mich dir anvertrauen. Wir sehen, dass das Herz dieses Gebets, was dahinter steht, unsere Sicht auf Gott ist. Unser Verständnis von dem, wie Gott ist. Und was er für uns bereithält. Es geht darum zu verstehen, dass wir wissen können, Gott meint es gut mit uns. Nun könnte man fragen, woran sehen wir das genau? Woher wissen wir, dass Gott uns wirklich liebt und es so gut mit uns meint? Wir sehen es an dem Kreuz und dass Jesus gegangen ist. Der Wille Gottes hat Jesus ans Kreuz geführt, für dich und für mich, dass wir durch den Glauben an Jesus Gemeinschaft mit Gott und ewiges Leben haben können. Und wie können wir nicht glauben, dass Gott es mit uns gut meint, wenn wir das so klar sehen dürfen in seinem Wort? Das ist die Grundlage für diese Gewissheit. Nun ist es in Matthäus 6 so, dass Jesus erklärt, wie wir beten sollen als Jünger. Es geht nicht einfach nur um den Willen Gottes als Thema, sondern er weist seine Jünger dazu an, richtig zu beten, den richtigen Rahmen zu beten. Und was es uns zeigt, ist, wenn Jesus seinen Jüngern zeigt, sie sollten beten, bittet den Vater, damit sein Wille geschehe, dass Jesus klar vor Augen hatte, die Jünger sollten in dieser Abhängigkeit beten. Sie sollten sich bewusst sein, all das, wie der Wille Gottes in ihrem Leben auch echt werden würde, erfüllt werden würde, kann nur durch Gott selbst geschehen. Sie konnten es selber nicht produzieren. Sie konnten den Willen Gottes selber nicht irgendwie in ihrem Leben erschaffen, sondern sie sollten lernen, darum zu bitten. Sie sollten darum bitten, Gottes Willen, sie sollten um Gottes Willen für ihr Leben bitten, in dem Bewusstsein, dass er allein die Erkenntnis zu diesem Willen schenkt, den Willen, es auch zu tun, und dann die Fähigkeit und die Kraft, den Willen umzusetzen. Nur Gott kann das tun, was notwendig ist. Mit dem Gebet, dein Wille geschehe, beten wir deshalb, dass Gott alles Notwendige tut, dass in dieser Welt sein Wille getan wird. Zuerst in unserem eigenen Leben, dann in seiner Gemeinde und dann aber auch auf dieser ganzen Erde. Das soll Ausdruck unseres Herzens sein. Die Ergänzung wie im Himmel so auf Erden erklärt einfach nur, dass die Jünger darum beten sollten, dass so wie im Himmel Gott angebetet wird, für das, wie er wirklich ist und wer er ist, dass das auch auf der Erde Realität werden sollte. Immer mehr jetzt schon in unserem Leben mit Jesus und erlöst von und durch Jesus und dann aber in Ewigkeit im Himmel. Wenn Jesus wiederkommen würde und Himmel und Erde neu machen würde und Gott sein Werk vollkommen macht. Lasst uns deshalb lernen, von unserem eigenen Willen wegzuschauen. Zu lernen, nicht mehr zu sagen, mein Wille geschehe, sondern zu lernen, zu sagen, dein Wille geschehe, Vater. Nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und so lade ich uns dazu ein, lasst uns dieses Gebet gemeinsam sprechen. Immer wieder. Im Alltag, in den Herausforderungen, im Leid, gemeinsam in der Gemeinde, für diese Welt. Lasst uns heute beten. Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du dich offenbarst durch dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, Jesus Christus, der sich deinem Willen gebeugt hat, der vollkommen gehorsam war und der bis ins Kreuz gegangen ist, damit wir Leben haben würden in seinem Namen, im Glauben und Vertrauen auf sein Werk. Wir danken dir dafür, dass du uns versöhnt hast mit dir und dass wir uns jetzt deine Kinder nennen dürfen, dass wir lernen dürfen, nicht mehr zu sagen, unser Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wir sehen uns danach, das immer mehr vor Augen zu haben und wir wollen dich bitten, dass du unsere Herzen veränderst, dass du unsere Ausrichtung veränderst, unsere Prioritäten, unseren Willen, unser Verlangen. Herr, wissen, dass nur du allein das bewirken kannst. Und so bitten wir dich, schenk du Gnade in unserem Leben ganz persönlich, hier in der Gemeinde. Und wir wollen auch beten für diese Welt. Herr, lass deinen Willen geschehen. Amen.